Ja, herzlich willkommen zur Folge 2 von unserem Technik-Podcast Freifunk München. Heute in einer etwas größeren Runde als beim letzten Mal. Wir wollen heute ein bisschen über die letzten Ereignisse der letzten Wochen und Monate reden, was technisch sich alles getan hat. Dazu sind wir hier heute zu viert. Bei mir sitzt der F-Plätz, hallo.
Ja, hallo.
Der Andi.
Hi.
Und der Trino.
Hallo.
Genau, ich bin der Rübezahl. So, genau, aktuelle Ereignisse und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, aktuelle Probleme behandeln wir jetzt erstmal. Genau, wie ist denn so der Stand von unserem Netzwerk F-Plätz?
Ja, wir wachsen und wachsen und wachsen. Wir haben aktuell um die 900 Nodes, die dauernd online sind. Wir sind damit deutschlandweit auf Platz 2 vor Hamburg, haben damit eine der größten Freifunk-Communities deutschlandweit. Wir haben bis zu 1300, 1400 Clients.
Am Tag.
Clients sind was?
Benutzer, die sich in unserem Wi-Fi einloggen. Ja, und immer noch 2 Gateways. Und die würden an sich auch ganz gut tun.
Warum sind es denn 2 Gateways? Also ich bin jetzt eine Zeit lang nicht hier gewesen und jetzt hat sich einiges getan. Warum sind es denn jetzt 2? Es waren ja mal mehr.
Ja, wir haben rumexperimentiert, was eine sinnvolle Anzahl an Gateways ist. Und das Problem ist, also wenn man den Podcast, unseren ersten Podcast hört, da gehen wir mehr in die technischen Details ein. Wir benutzen Batman und ein sehr großes Layer 2 Mesh. Und Batman ist eher da auf Wi-Fi Mesh-Links optimiert. Und wir benutzen ja primär VPN, um die Knoten miteinander zu verbinden. Und je mehr Gateways, also je mehr Concentrators, VPN-Concentrators wir im Netz haben, desto mehr Gesamttraffic wird erzeugt. Das heißt, ganz einfach, wenn ich ein Paket an den Gateway schicke, dann schickt er das Paket an alle Gateways, aber auch wieder an die anderen Gateways zurück. Sprich, ein Paket, jedes Paket wird von jedem Gateway mindestens 2-mal gesehen. Und es ist, je mehr Gateways man hat, desto mehr Broadcast-Traffic zwischen den Gateways wird erzeugt und desto weniger Ressourcen haben die individuellen Gateways. Das heißt, je weniger Gateways, desto besser. Und wir haben uns auf 2 Gateways geeinigt, weil wir damit noch eine gewisse Redundanz haben.
Genau, die brauchen wir auch. Leider.
Die brauchen wir auch, ja.
Genau, weil es läuft irgendwie auch nicht so ganz rund. Also weil diese 900 Knoten, 1300, 1400 Clients am Tag im Netzwerk, die machen ganz schön Last. Wie wir ja auch beim letzten Mal irgendwie schon so ein bisschen erklärt haben, ist das alles so ein großes Layer-2-Netz. Das heißt, da ist sehr viel Broadcast-Traffic unterwegs und den kriegt jeder Knoten, der an einem Gateway hängt, ab. Das sind im Moment so insgesamt 300 Kilobit pro Sekunde, also schon ordentlich.
Und das ist die ganze Zeit
da. Das liegt permanent an in dem Moment, wo sich ein Knoten zu einem Gateway verbindet. Deshalb kann man auch da auch nochmal gut sehen, wenn man jetzt überlegt, wir haben 900 Knoten, jeder macht 300 Kilobit, wie viel Traffic allein für diesen Broadcast Kram an einem Gateway aufschlägt.
Was ist denn das anteilig fürs Gesamtnetz?
Ja, das ist etwa die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr von dem echten Traffic, der passiert an den Nodes, ist Broadcast-Traffic.
Also nur weil die jetzt miteinander sprechen können, heißt es schon, verbrauchen die Hälfte alles Traffics, der aufkommt.
Genau, ungefähr. Das ist schade, das ist uns bewusst. Und andere Communities haben da auch schon Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel die Netzsegmentierung, wo wir später auch dazukommen, dass wir das auch machen werden. Aber wir haben uns entschieden, erstmal noch abzuwarten und mal schauen, wie lange das gut geht. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Es geht nicht mehr gut.
Warum genau. Geht es denn nicht gut? Was sind denn die Probleme, die da in der Praxis dann tatsächlich auftreten?
Naja, also bis vor 2 Wochen war noch alles wunderbar. Das Netz war stabil, alles hat funktioniert. Und dann haben beide Gateways relativ gleichzeitig angefangen, Kernel-Panics zu haben. Und zwar hat das Batman-Kernel-Modul an diversen Stellen offensichtliche Bugs, wenn es um Nebenläufigkeit geht. Und dann passieren nicht vorhersehbare und vor allem nicht reproduzierbare Kernel Panics. Und Kernel Panics bei Linux heißt, der Kernel, also der, das gesamte System bleibt einfach stehen und es passiert gar nichts mehr erstmal.
Und nicht reproduzierbar heißt auch, die Stack Traces sind zum Beispiel jedes Mal unterschiedlich.
Genau.
Also man kann das jetzt nicht auf irgendeine Funktion in dem Kernel-Modul eingrenzen, sondern das sieht nach einer echt fiesen Race-Condition aus. Also wenn viel parallel passiert, dass irgendwo irgendwas überläuft und je nachdem, wo das gerade genutzt wird, knallt es dann halt irgendwie.
Und das tritt natürlich in Netzen auf, die groß genug sind wie jetzt unser Netz.
Genau, und da und Batman als auf Kernel-Ebene agiert, wenn es dann knallt halt richtig.
Genau. Sind wir da jetzt nur dran schuld, weil wir jetzt auch diese Größe erreicht haben und dieses Konzept mit nur zwei Gateways fahren, dass wir jetzt als Erster auf diese Bugs stoßen oder machen wir vielleicht als Einzigste die VMs mit mehreren CPU-Kernen, sodass diese Nebenläufigkeit-Problematik überhaupt erst auftaucht?
Also wir sind die einzige Community mit so vielen Nodes in einem Segment. Deswegen, und wir vermuten, dass es einfach daran liegt, dass wir zu viel Last auf den Gateways haben und deswegen die Gateways halt aussteigen. Das Problem ist jetzt, viele Leute sagen, einfach mehr Gateways hinstellen, dann haben die Gateways aber trotzdem mehr Last, weil dann zu viel Traffic zwischen den Gateways passiert. Das heißt, mehr Gateways ist keine Lösung.
Genau, also der ganze Broadcast-Traffic wird dann natürlich auch in das neue Gateway gebroadcastet.
Genau,
ja. Und da haben wir natürlich dann mehr Traffic-Verbrauch und dann eine ganze Menge anderer Probleme wieder. Also es kommt halt dauernd das Angebot, oh, das Netz ist instabil, braucht ihr noch ein Gateway? Und die Antwort darauf ist deshalb leider, nein, danke, brauchen gerade kein Gateway.
Also man muss erst an der Architektur was ändern, bevor man wieder frische Hardware draufschmeißt.
Genau. Leider hat uns das ein bisschen überrollt. Also weil wir haben das natürlich schon seit Monaten, eigentlich seit Anfang an auf dem Schirm, dass eine recht große Layer 2 Broadcast-Domäne irgendwie keine gute Idee ist. Man sieht ja auch im Freifunk Rheinland oder bei anderen größeren Communities, die haben sehr schnell angefangen, aus diesem Grund zu segmentieren. Es hat halt so ein bisschen unserem Anspruch widersprochen, da halt möglichst wenig administrative Entscheidungen im Netz zu haben. Ja, es bringt halt auch Komplexität rein. Wir wollten es jetzt mal ausreizen, wie weit wir damit kommen.
Genau, so. Und das haben wir jetzt im Prinzip gemacht. Was sind jetzt für Gegenmaßnahmen getroffen worden, um dieses Problem mit den Gateways hängt sich einfach auf und so weiter zu umgehen?
Naja, vorher hatten die Gateways Uptimes von mehreren Monaten, das war kein Problem. Und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass die Gateways automatisch rebooten, wenn sie down gehen. Das war jetzt sehr wichtig, nachdem immer mal wieder Gateways für einige Stunden down waren und ein Gateway allein die Load von dem Gesamtnetz eben nicht ab kann derzeit. Das heißt, das Netz dann für alle extrem langsam ist und mit sehr viel Packet-Loss verbunden ist, das Ganze.
Ein Gateway kann allein wegen der Netzwerkanbindung nicht alles ab.
Ne, die Knoten verbinden sich ja über VPN hin, das heißt, da ist Krypto im Spiel und der FastD ist so ein ganz normaler Event-Driven Single-Thread-Prozess. Wir haben da zwar ein bisschen optimiert.
Also wir haben jetzt mehrere FastDs, also unsere VPN-Software laufen und ganz lustiges Load-Balancing über die IP-Adressen, also wenn die IP-Adresse gerade ist, geht es auf den einen, wenn es ungerade ist, auf den anderen Gateway. Auch so einen Notnagel. Ja. Aber es funktioniert ziemlich gut.
Ja. Und dann laufen halt jetzt mehrere Prozesse davon und damit kann man dann wieder mehr Traffic handeln, aber es ist deutlich an den Grenzen. Genau. Weil auch der ganze Broadcast-Traffic, der ja anliegt, wenn man sich reinwählt, der muss verschlüsselt und authentifiziert werden.
Das heißt aber, wenn ich jetzt mein Gateway neu starte, dann ist wieder alles gut.
Naja, also was am Anfang passiert ist, die Gateways haben halt gepanickt, wir haben es nicht schnell genug gemerkt und sie haben auch noch nicht automatisch rebootet. Das heißt, die Clients sind irgendwie auf den anderen übergewechselt und der ist dann wegen der Last geplatzt. Genau, und
also keine Lösung.
Nicht so richtig gut, die Lösung. Ja. Gut. Was wir jetzt gemacht haben, ist, die rebooten jetzt safe, also wenn es nicht ein komischer Kernel-Oops-Loop ist.
Das passiert dann auch,
der den Reboot verhindert. wo dann irgendwie das Gateway 3, da passiert es ziemlich häufig irgendwie, oder? Also von der Verteilung her.
Ja, genau, dann schaut man auf die Konsole und sieht dann irgendwie nur Stacktrace nach Stacktrace nach Stacktrace.
Ja, also das macht schon ordentlich alles kaputt irgendwie, ist gerade.
Und wenn du jetzt sagst Gateway 3, du meintest vorhin, wir haben nur zwei Gateways. Genau,
Gateway 3 und Gateway 4.
Okay, also es ist einfach, ja. 1 und 2 waren früher mal da, sind aber gerade nicht aktiv.
Genau, richtig. Ja, wir haben umgestellt von denen, die da waren. Irgendwann, genau.
Was sind denn so Gründe, die dieses Netzwachstum irgendwie rechtfertigen? Also warum sind jetzt plötzlich so viele mehr Nodes da? Warum haben wir jetzt Hamburg total wieder überholt und so?
Also das hat natürlich mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass viele Leute, die in der Community aktiv sind, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und dauernd irgendwie Knoten aufstellen. Also die Kneipe, in der ich zum Mittagessen gehe, die hat jetzt auch Freifunk, das habe ich zufällig gesehen.
Und bist unschuldig.
Ich bin unschuldig, ich weiß davon nichts. Aber hat mich natürlich gefreut. Also dieses zieht natürlich allgemein an. Es gibt auch immer mehr Aktionen. Also vor zwei Wochen oder vor einer Woche war der Corso Leopold in München. Da wird die Leopoldstraße gesperrt. Und lokale Vereine, Initiativen und Geschäfte und so weiter stellen sich da aus und haben da Stände. Und da waren wir auch ganz gut vertreten. Unter anderem auch mit einem funktionierenden Meshnetz und Internet für alle. Das kam ganz gut an. Da sind auch ein paar Router irgendwie losgekommen. Es gibt nach wie vor die monatlichen Treffen, die nach wie vor sehr gut besucht sind.
Das heißt, so wie viele Leute?
Ja, wir machen das ja hier im CCC München. Da ist der Hauptraum voll. Das werden wahrscheinlich schon so 30, 40 Leute sein.
Beim letzten Mal waren es sogar 50, 60. 50,
ja. Okay.
Und das nächste Treffen ist nächste Woche Dienstag.
Okay, heute ist der 20. September. Ich hoffe, bis dahin gibt es den Podcast dann auch.
Ja. Genau. Und wahrscheinlich, wir überlegen, das nicht in den Räumen des CCCs zu machen, weil das langsam aus den Nähten platzt. Also am besten schaut nochmal auf die Homepage, wo es genau sein wird.
Ja, also es läuft gerade alles ziemlich aus dem Ruder. Deshalb machen wir auch gerade den Podcast. Also es läuft aus dem Ruder, was die Community angeht, in dem Sinne, dass man nur sehr schwer kommunizieren kann auf solchen Treffen. Ja, also man kann sich vorstellen, wie detailliert man jetzt Netzinstabilitäten diskutieren kann, wenn man mit 50 Leuten diskutiert.
Und vor allem,
die alle einen unterschiedlichen Wissensstand haben.
Vor allem die meisten möchten eigentlich nur ihren Router abholen.
Genau, dann sind die genervt. Also da werden wir häufiger jetzt auf den Podcast zurückgreifen müssen.
Der Grund, warum es ja so bekannt geworden ist, auch ist natürlich auch die Flüchtlingsdebatte, richtig?
Ihr wart genau, da ja das auch. Das wäre der nächste Punkt.
Ja, genau.
Also ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Punkte und die Flüchtlingsdebatte ist natürlich, oder was ist die Debatte, die Situation, TM, ist ja so, dass mittlerweile, also Flüchtlinge kommen ja schon seit über einem Jahr, ist ein ganz guter Zustrom nach München, weil München einfach die nächste erreichbare Großstadt ist, wenn man aus dem Süden oder Osten kommt. Wir haben letztes Jahr schon so Aktivitäten gestartet, um mal anzufragen, wie es denn aussieht, ob die Leute Hilfe brauchen bei Versorgung mit Internet, mit technischer Ausstattung von den Unterkünften. Und wir haben effektiv jetzt so mit mehreren Versuchen ein gutes Jahr einfach gegen die Wand geredet. Also da kamen null Reaktionen. Und seitdem jetzt die Situation wirklich akut ist, vorhersehbar akut ist, scheint sich da jetzt doch einiges zu bewegen. Wir haben am Münchner Hauptbahnhof, wo die ganzen Züge aus Österreich angekommen sind, die letzten Wochen spontan am 1. September mehrere Router aufgestellt, in dem Bereich, wo die erste Fassung, die Registrierung irgendwie stattgefunden hat. Da haben uns eine Nachbarin, ein Reisebüro und das Kindermuseum am Bahnhof unterstützt mit Uplinks und Räumen und Strom. Genau, wird ganz gut angenommen. Leider ist das Netz technisch jetzt nicht so, wie man das haben will. Also es ist sehr oft überlastet. Das liegt aber wieder an organisatorischen Problemen, weil wir zum Beispiel in die Halle, wo eigentlich alles stattfindet, nicht rein können.
Also beziehungsweise eigentlich möchte man an jeden Access Point, den man es aufstellt, ein Kabel legen,
genau,
damit das nicht über Funk läuft, die Kommunikation zwischen den einzelnen Knoten. Und
Ja, aber da muss man erst den Zuständigen bei der Bahn finden und.
Der zieht gerade um und.
ja, genau. Also da muss erstmal rausgefunden werden, welche der 3000 Bahntochtergesellschaften da jetzt zuständig ist für die Steckdose. Der Einsatzleiter von der Polizei sagt, er muss natürlich vorher um Erlaubnis fragen und so dreht sich das dann immer im Kreis so. Genau, was wir jetzt machen, ist, wir strahlen halt so gut wie es geht mit so einer Nanostation oder mit zwei Nanostations rein, aber haben da natürlich den klassischen Effekt, dass wenn da irgendwie 200, 300, 1000 Leute vorbeimarschieren mit Smartphones, die offene Netze irgendwie alarmieren und die Leute wählen sich ein, dann zementieren die natürlich weg irgendwann.
Also eine Nanostation ist ja so ein 40-Euro-Router, den man sich da bestellen kann.
Genau. Und wir haben an der besten Position dort, haben wir halt nur Mesh, also Funk-Mesh, haben da auch kein Kabel hin, weil geht nicht, da laufen die Leute durch. Ist halt eine Bahnhofshalle. Ja, also die ist nicht perfekt, aber es stehen trotzdem Leute vorne dran, haben WhatsApp auf, schreiben E-Mails und so weiter. Also es ist schon benutzbar. Es ist jetzt besser als nichts, sage ich mal. Ja, und die Aktion hat dazu geführt, dass sich das relativ schnell rumgesprochen hat. Das hatte ich dann auch relativ schnell irgendwie die Helferkreise, die Freiwilligen gemeldet und die haben das dann auch benutzt. Lustigerweise musste man das denen öfter sagen, dass es ein offenes WLAN gibt. Also weil hast ja nicht einen Alarm in deinem Handy an für ein offenes WLAN, wenn eins da ist. Ja, die ganzen Flüchtlinge haben das natürlich.
Ein Smartphone,
genau, meinst du? Ein Smartphone, ja. Und die Helfer, die haben das nicht gemerkt. Das ist auch so eine Lehre daraus. Ganz lustig.
Es gab ja auch dann sehr, sehr viel Presseberichterstattung. Also zahlreiche Berichte vom BR, anderen, wo natürlich auch wieder viele Leute vermutlich dann auf Freifunk aufmerksam geworden sind.
Genau. Das haben wir auch deutlich gespürt. Also wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Wochen, was die Knoten angeht, nochmal 100 zugelegt. Locker.
Also von 800 dann auf die
auf 900. Auf 900, ja. Genau. Die Aktion wurde sehr positiv aufgenommen irgendwie von den Behörden. Zumindest die sich damit beschäftigen, weil natürlich jede Unterkunft hier auch Probleme hat mit der Störerhaftung und wer ist denn verantwortlich und hin und her. Und wir haben jetzt das nochmal gestartet. Wir haben auch jemanden neuen in der Community, der relativ gut vernetzt ist. Und da haben wir jetzt auch geschafft, ein Pilotprojekt mit der Stadt zu machen, mit dem Jugendamt und Kommunalreferat und die von denen betreuten Einrichtungen. Und da werden wir jetzt auch noch weiterarbeiten. Also es ist gerade so am Anlaufen. Und da hoffen wir, dass wir relativ viele Leute überzeugt kriegen, dass das eine Lösung ist, die funktioniert.
Das heißt, wie sieht dieses Politprojekt dann konkret aus? Weiß man da schon was oder ist das alles noch im Entstehen?
Es gibt in der Bayern-Kaserne, was hier normalerweise die Erstaufnahmeeinrichtung hier in München ist, wo relativ viele oder fast alle ankommen und die ersten Nächte bleiben, die ist schon seit Monaten überlastet. Also die war schon letztes Jahr im September überlastet, so dass sie sogar geschlossen werden musste. Da gibt es eine von der Stadt verwaltete Untereinheit und da machen wir jetzt ein Pilotprojekt drin.
Wie viele Leute sind das da?
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, was war die Zahl? 600 Leute in dieser Untereinheit. In der Kaserne selber weiß ich nicht. Also es ist ein altes Bundeswehrkasernengebiet. Gebiet, ja. Also es ist schön umzäunt.
Ja, und so. Das wird dann jetzt sozusagen weiter genutzt.
Genau.
Aber eben schon sein ganzes Jahr
mindestens. Ja, also da sollte wohl letztes Jahr schon ein Internetcafé rein. Und dann haben sie irgendwie, also ich hab jetzt nur irgendwie, ich habe keine konkreten Infos, aber da ist wohl DSL da und dann gab es irgendwann halt die üblichen rechtlichen Probleme und dann ist da ewig nichts passiert. Genau, und durch die Aktion am Hauptbahnhof hat es dann halt recht gut verargumentiert geklappt und machen jetzt ein Projekt mit den von der Stadt betreuten Einrichtungen. Noch nicht mit der Bezirksregierung, also das ist nochmal eine andere Geschichte. Da muss man erstmal sehen, weil das ist wieder was anderes. Die Regierung von Oberbayern, die sind da noch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich denke mal, wir schauen jetzt mal, ob das Pilotprojekt klappt. Und dann geht's weiter. Und damit verbunden war jetzt eben auch nochmal Presseberichterstattung und damit verbunden natürlich auch wieder weiteres Wachstum. und sehr viele Anfragen von Helferkreisen in Bayern. Also ich denke mal, also zumindest Oberbayern sind relativ viele gekommen, weil wir halt auch in der Süddeutschen zum Beispiel einen Artikel darüber dann hatten.
Ich glaube, Regierungsbezirke müssen wir für Leute, die nicht aus Bayern kommen, noch in ein, zwei Sätzen kurz erklären.
Ja, also Bayern ist halt ein Bundesland, ist ein Freistaat und der ist unterteilt in Regierungsbezirke.
Ja, also Franken, Schwaben,
Oberbayern, Oberfranken, Unterfranken,
ja, Unterbayern, Oberpfalz.
Ja, genau. Und es gibt eben den München liegt in Oberbayern.
Genau.
Und da gibt es eben den, wie heißt der Präsident von Oberbayern? Ja, der, aber die machen relativ viel.
Hillebrand ist das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das der Präsident ist, aber
ja,
der
ist hier aktiv. Der kommt regelmäßig, dass er sich halt einer der Politiker ist, der sich wirklich organisatorisch dann auch drum kümmert.
Ja, also die sind alle ziemlich unter Last hier, haben sich auch entsprechend geäußert. Ja. Aber das ist halt die verantwortliche Organisationseinheit, sage ich mal. Also ein Bezirk ist sowas wie ein Bundesland für den Bund, ein Bezirk sowas auf Staatsebene oder Landesebene nochmal drunter. Ja. Unter dem Bezirk kommen dann halt die Landkreise.
Genau, also zwischen Bundesland und Landkreisen, genau. Gut, ansonsten gab es auch noch so eine neue How-To-Seite, Knoten aufstellen und betreiben. Was waren da die Hintergrund, dass die jetzt entstanden ist?
Ja, also wir haben gesehen, dass es natürlich sehr viele Leute gibt, die helfen wollen, auch in unserer Community, und die sich dann Knoten schnappen, irgendwo hinrennen, den dann aufstellen. Das ist auch alles super. Leider ist es ab und zu vorgekommen, dass dann sich niemand mehr drum gekümmert hat. Deshalb haben wir jetzt mal im Wiki so eine How-To-Seite. Mal schauen, ob wir die verlinken. Das Problem an der Sache ist, wenn man dann immer nur in die Karte schaut und sich freut, dass der Knoten da ist und ein paar Clients dran sind, dann denkt man sich, ja, wird schon passen. Und dem ist leider oft nicht so. Also nur weil Clients irgendwie dran sind, heißt nicht, dass die Verbindung gut ist, dass die Leute Bescheid wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben. Das war einfach nochmal wichtig, irgendwie zusammenzufassen, nochmal hinzuschreiben. Einfach nur als Anregung, wenn man sich um was kümmern sollte, auf was man da achtet. Also, oder wenn man sich um was kümmern will, auf was man dann achten sollte.
Da kann man sich also jetzt informieren, wie man das jetzt macht und wie man am besten sich auch selbst dann eben als Vermittler sozusagen dahinstellt und das zum Beispiel auch den Flüchtlingen anbieten könnte. Mhm. Und was kriegen die denn da jetzt außer Internet? Was kann man denn da jetzt noch machen, so in dem Freifunk?
Das ist also zum Thema Services, also was es da gibt seit dem letzten Mal ist, unsere Karte ist neu, also das, was früher der Mesh Viewer war, ist jetzt unsere neue Standardkarte, weil sich der Mesh Viewer bewährt hat und die alte Karte ein bisschen in die Jahre gekommen ist mittlerweile und halt auch nicht besonders zugänglich war.
Ja, mit alte Karte meinst du FFmap?
Die FFmap, ja, mit dieser Node-Ansicht, die am Anfang gekommen ist und die Kartenansicht, die ein bisschen zu statisch war.
Die 100% CPU gebraucht hat und ab und zu mal ganze Browser-Sessions gekillt hat.
Also da kann ich jetzt auch hinschauen, ob vielleicht in meiner Nähe schon ein Freifunk-Knoten existiert.
Genau, und in derselben Ansicht dann auch die ganzen Informationen abrufen, wie zum Beispiel die aktuellen IP-Adressen von dem Knoten, die genauen Geokoordinaten, welche Links zu anderen Knoten bestehen und eben auch Statistiken. Da haben wir jetzt ein Grafana mit InfluxDB und Graphite als Backend. Also jetzt für die technisch sich da ein bisschen auskennen. Das sind in dem Mesh-Viewer sind zu jedem Knoten Bilder zu den Graphen. Und wenn man draufklickt, kommt man direkt ins Grafana und kann sich noch weitere Statistiken anschauen.
Das heißt, ich sehe dann zum Beispiel, wie als Knotenbetreiber, beziehungsweise eigentlich als jede Person, wie viele Clients, also wie viele Leute tatsächlich meinen Knoten nutzen, auch mit Verlaufsstatistiken.
Genau, ich sehe halt einen Graphen, also jetzt hier eine schöne Übersicht in den letzten 24 Stunden und in den letzten 7 Tagen. Und wenn man auf der draufklickt auf die Statistiken, kann man auch den Zeitraum selber auswählen und sagen, wie hat es denn in den letzten Monat ausgeschaut zum Beispiel. Und da sind dabei die Anzahl der User, der Traffic, der verbraucht wurde, zusammen auch mit dem Management-Traffic. Und wenn man nochmal ins Grafana geht, sieht man auch die Uptime. Also dann sieht man auch, wann der Knoten rebootet hat, wenn er zum Beispiel ein Hardware-Problem hat oder sowas. zum Beispiel zu heiß wird. Was jetzt im Sommer durchaus ein paar Mal vorgekommen ist.
Und beim Meshview sieht man ja zum Beispiel auch die E-Mail-Adresse, den Kontakt, bei dem man sich dann melden kann.
Ja. Übrigens lustiges Spiel, wenn es regnet, sich die Graphen mal anzugucken von den Linkstrecken.
Genau, die werden dann ein bisschen rötlicher.
Ja klar, 2,4 GHz, was wir jetzt im Mesh überall einsetzen.
Oder 5 sogar?
Nein, nicht im Mesh.
Für die Funkstrecken sieht man es auch.
Ja, richtig. Und 2,4 GHz ist halt genau die Resonanzfrequenz von Wasser, deswegen nutzen Mikrowellen ja auch die.
Ja. Genau, ansonsten gibt es noch ein neues Wiki. Das Wiki ist ein Media-Wiki, wie ihr es von der Wikipedia kennt. Mit dem Visual Editor heißt der. Das ist so ein Rich-Text-Editor, also man muss da keine komplizierte Syntax irgendwie
können. Im Prinzip wie in Word, wenn man da einen Text schreibt, kann man das da auch einfach markieren, als Fett markieren und dann
genau.
Zeigt das direkt auch an.
What you see is what you get. Der Begriff.
Oder
what you might get. der hat noch ein paar Bugs, aber ist, glaube ich, ganz gut, um die Hürde irgendwie zu senken. Also wird auch fleißig benutzt, das Wiki. Wächst und gedeiht.
Das löst im Prinzip das Wiki, das wir jetzt interimsmäßig bei GitHub hatten.
Genau. Das hat irgendwie keiner bedient. Ich auch nicht. Oder nur unter Androhung von
Weil Schmerz. Man Markdown schreiben musste und so.
Ja, und ja. Sich in GitHub einloggen und so weiter. Genau, das Wiki hat noch keine User-Accounts, ist aber einfach für alle editierbar. Ich glaube, wenn man Links so konfiguriert, wenn man Links einfügt, dann muss man eine Rechenaufgabe lösen. Funktioniert bislang. Schauen wir mal. Accounts kommen irgendwann, wenn wir Zeit haben, das mal ordentlich zu machen. Das ist auch mit skaliert, mit wachsenden Userzahlen und mehreren Diensten.
Ja, und genau, also vor allem das mehrere Dienste, also es ist halt nicht zielführend, wenn man dann sich für jeden Dienst wieder einen komplett eigenen Account klicken muss,
genau.
Man Passwörter nicht auseinanderhalten
kann. Genau. So. Wir haben ja durchaus auch Vorstellungen, wie man, dass man zum Beispiel, weiß nicht, DNS-Zonen delegiert an User später mal, also jetzt mal nur ins Blaue gesprochen, das will man halt alles an einem Usernamen, einem Passwort hängen haben, dann. Genau, ansonsten gibt's ein neues Pad. Falls die anderen Pads down sind, könnt ihr unseres benutzen. Wenn unseres down ist, benutzt die anderen Pads.
Also Pads sind einfach diese, man hat einen Texteditor, der auf mehreren Rechnern das gleiche anzeigt, während man tippt.
Genau, mit unterschiedlichen Farben. Da kann man irgendwie gemeinsam im Dokument arbeiten. Ist manchmal ganz hilfreich. Genau, und wenn es neue Dienste gibt in der Richtung, dann werden die auf der Webseite verlinkt. Da gibt es ja auch irgendwie diesen Dienste. Punkt, oder? Heißt das Services, Dienste? Verdammt, mal nachschauen.
Und wenn ihr selber irgendwelche Dienste betreiben wollt, ist natürlich kein Problem. Einfach aufsetzen, ins Freifunk hängen und am besten ins Wiki eintragen. Da gibt es auch schon eine Liste mit ein paar Diensten.
Genau.
Zum Beispiel betreibe ich ein Webradio aus dem Freifunk.
Ja, das heißt Dienste. Ha, Glück.
Genau, auf ffmuck.net.
Genau. Ach ja, das ist auch neu. Nur zur Erklärung, wir hatten ja vorher freifunk-münchen.de und München. Ja, und münchen.freifunk.net. Wir haben uns entschlossen, das alles auf ffmuck.net zu redirecten, weil wir die ganzen Dienste dahinter hängen, damit wir nur ein SSL-Zertifikat maintainen müssen und nur einmal diese ganze Konfiguration vorne machen und dann beliebig Sachen hinten dran hängen können. Das war einfach kürzer.
Man musste einmal Schutzgeld zahlen.
Genau. Im Moment noch, ja.
Und man braucht nur eine V4-Adresse.
Ja. Genau, ja, das ist auch noch so ein Punkt.
Ach, SNI kann doch jetzt wieder Browser, das passt schon.
Was ist mit Mozilla? Gibt es das jetzt nicht schon?
Im November.
Let's Encrypt.
Let's Encrypt. Die haben neulich ihr erstes Zert signiert und sind aber noch nicht überall drin. Also wahrscheinlich im November, sagen sie gerade. Aber unabhängig davon ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, das so zu machen. Weil man da einfach an einer Stelle definiert auch irgendwelche Security-Header zum Beispiel setzen kann und so, dann kann man da auch nichts kaputt machen aus Versehen.
Genau. Gut, dann wären wir mit unserem ersten Drittel sozusagen durch. Das heißt, die aktuellen Ereignisse und Probleme hätten wir damit abgehandelt und kommen zu den nächsten Schritten, also das, was jetzt direkt dann ansteht, an Aufgaben und so weiter.
Genau, also wegen der bereits beschriebenen Probleme gab es natürlich sehr viele Angebote zu helfen auf den Mailinglisten, im Chat und so weiter. Und wir haben einfach im Moment ein Problem. haben sehr viel zu tun, diese Probleme überhaupt im Griff zu haben, die Fehler zu suchen und einen Betrieb aufrecht zu erhalten. Wir können uns, sagen wir mal, auf der technischen Ebene im Moment nicht darum kümmern, Leute anzulernen. Also das ist einfach zeitlich nicht drin. Wir machen das auch alles nur freiwillig in unserer freien Zeit. In letzter Zeit war es auch ein bisschen mehr als unsere freie Zeit. Das ist einfach nicht nachhaltig. Und wenn jetzt irgendwie so schön das ist, wenn sich Leute melden, sie was tun wollen, da können wir uns halt im Moment einfach nicht drum kümmern.
Also man hat einfach nicht die Zeit, sie an der Hand zu nehmen und ihnen alles einzeln nochmal zu erklären und so weiter.
Vor allem die Leute, die schon mit Netzwerken Erfahrung haben, haben halt keine Erfahrung mit dem Stack, den wir einsetzen. Also ja. Batman, VSD und dann vielleicht auch noch Puppet. Und von daher müssen sich die Leute erstmal einarbeiten, auch in unsere Probleme und den Stack, den wir irgendwie fahren.
Das heißt, wenn konkret die Leute das haben oder da mitmachen möchten, dann müssen sie sich erstmal das Zeug selber beibringen, am besten die erste Folge vom Podcast hören.
Genau, die erste Folge vom Podcast hören, das sind zum Beispiel mal die Grundlagen, die man braucht, um zu verstehen, was passiert. Dann ist auf GitHub, also auf github.com/freifunkmuck, ein Puppet -ffm-Repo, wo unsere Puppet-Manifests drin sind, um dem Gateway aufzusetzen. Am besten klont man sich das mal, setzt auf einer VM einen eigenen Gateway damit auf. Gut, dazu muss man jetzt auch ein bisschen Puppet wissen, aber ist alles in der README drin. Und dann fängt man einfach mal an, Nodes ranzuhängen. Dazu schaut man sich am besten auch das Site-ffm-Repo an. Da ist die Config für Gluon, unser Firmware-Baukasten, drin. Und baut einfach mal Firmware, baut den Gateway, hängt zusammen und testet mal ein bisschen rum. Und wenn man das hat, dann hat man schon mal und verstanden hat, was passiert, dann hat man schon mal ein solides Grundwissen.
Genau, die Details haben wir in der letzten Folge irgendwie beschrieben, könnt ihr euch einfach anhören. Ja, genau, also eigenes Gateway aufsetzen, eigene Firmware bauen, Firmware zum Gateway verbinden und dann nochmal melden, aber auch dann müssen wir auch schauen, ob wir die Situation so weit beruhigt haben, dass wir überhaupt Zeit dafür haben. Weil was auch nicht funktioniert ist, wie wir das mal angedacht hatten, diese Tech-Treffen weiterzumachen, weil das sind einfach zu viele Leute. Also sitzen wir da mit 15, 20 Leuten in einem Raum, das ist einfach nicht machbar. Genau, also würde ich nochmal um Verständnis bitten. So nett das alles gemeint ist, also auch Hardware-Spenden, Spenden für VMs, also bitte nicht übel nehmen, aber wir kennen die Leute nicht, die sich da elektronisch melden. Und es ist, wie wir auch vorhin schon beschrieben haben, auch teilweise nicht sinnvoll, zum Beispiel einfach mal ein neues Gateway irgendwo hinzustellen. Für die aktuelle Situation.
Apropos aktuelle Situation, wo kriege ich denn da am besten die Informationen her, was jetzt da technisch noch passiert, außer diesen Podcast natürlich zu hören?
Ja, natürlich den Podcast hören und dann... Nein, also das ist auch in den Mailinglisten zu Recht angesprochen worden, dass man relativ wenig mitkriegt. Für Leute, die nicht in so einem IRC hängen, also in so einem Chat-Kanälen und da täglich auch irgendwie Sachen machen. Das versuchen wir mal besser zu machen. Es ist halt irgendwie am Ende immer ein Zeitproblem. Also wenn jetzt in der Mailingliste, weiß ich nicht, 50 neue Mails drin sind, dann muss man die auch alle erstmal lesen und dann muss man auch Aufwand reinstecken, irgendwie versuchen, das nichts misszuverstehen, was auf so einer Mailingliste diskutiert wird und dann noch angemessen zu antworten. Das ist einfach ein hoher Zeitfresser, der auch manchmal nur mit Frust irgendwie belohnt wird und ist halt so ein Problem der Textkommunikation. Der IRC, also der Chat, ist für uns einfach das Mittel, wo wir im Moment uns koordinieren. Genau, aber klar, ist ein Problem irgendwie, dass man nichts mitkriegt. Also die Sachen, die wir schon auf der Liste haben, sind eine Status-Webseite, wo man einfach mal gucken kann. Da kannst du vielleicht kurz was zu sagen, wie wir das machen.
Ja, ich wollte eigentlich gerade noch irgendwie sagen, wir sind schon bemüht, irgendwie zu sagen, wenn glaub, auch was down ist und so. Das Problem ist, die letzten zwei Wochen waren das Problem. Weil ich kann nicht meine komplette Freizeit investieren und Zeug fixen und danach soll ich mich irgendwie noch ransetzen und irgendwie Mail schreiben von dem, was ich gemacht habe, obwohl ich schon im ERC kommuniziert habe. Das ist halt irgendwie nicht drin. Das heißt, Es gab auch am Anfang irgendwie Mails, als das Netz down war, aber irgendwann muss man einfach sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn es auch wieder stabil ist, können wir wieder Statusberichte machen. Genau. Aber wir haben es natürlich gehört und es ist natürlich alles valide, deswegen wird es demnächst eine Statusseite geben, wo announced wird oder wo automatisiert berichtet wird, wenn das Netz gerade Probleme hat, wo wir auch eintragen können, wenn es Inzidenz gab, wie das behoben wurde, was das Problem war.
Der Verlauf einfach von so einem Ausfall zum Beispiel.
Genau.
Mhm. Genau, und was wir auch noch versuchen werden, jetzt als Experiment ist, in den IRC-Channels, in denen wir aktiv sind, Meetings zu machen und für diese Meetings Protokoll auf die Liste dann zu schicken. Müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Ist einfach mal die Idee, dass es halt relativ niederschwellig ist und mal schnell eben gemacht ist, da noch vielleicht ein bisschen kondensierte, interessante Informationen zu bringen, weil ein Chatlog nachlesen tut halt auch niemand. Genau.
Und ansonsten, wenn man den Chat mal reinschauen möchte, es ist ja auch nicht kommt wirklich kompliziert. Man geht einfach auf die Webseite, drückt auf Kontakt und dann gibt es da auch direkt einen Link zu einem Webchat, wo man auch direkt mal reinschauen kann.
Genau, aber ist natürlich völlig klar, dass also wir benutzen es halt auch als Arbeitsmittel und sonst für unsere ganze Kommunikation. Das heißt, wir sind da halt auch immer. Ist natürlich klar, dass niemand, dass man von niemandem erstmal erwarten kann, sich da irgendwie ranzusetzen und dass der dann abends irgendwie 300 Zeilen Chat nachliest.
Das ist klar, aber so diese Standard-E-Mail mit Netz geht nicht, da halt dann lieber mal im Chat vorbeischauen.
Und genau. Und weil da vor allem kann man dann auch die Qualität, das geht nicht irgendwie oder der Fehlermeldung vielleicht nochmal nachfragen. Ja, weil es ist zum Beispiel auch so, wenn ich alle E-Mails lesen würde, die da eingehen, dann wäre ich auch dauernd abgelenkt. Also das E-Mail ist halt was, das lese ich dreimal am Tag. Ja, also das ist halt nichts für jetzt, hier, schnell, ich brauche eine Antwort. Das falsche Medium, zumindest für uns an der Stelle. Genau.
So, wir haben vorhin ja schon immer von Segmentierung gesprochen, also der Aufteilung der Wolke in Teilwolken. Da wollten wir jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Genau, das steht jetzt bei uns an. Wir hatten dazu auch eine Abstimmung in unserem Liquid Feedback System, dass wir das jetzt machen. Das ging auch durch. Und im Prinzip tun wir aus dem großen Layer 2 Mesh, das wir gerade haben, mehrere kleine oder in unserem Fall jetzt erstmal nur zwei machen. Dazu muss man noch ein bisschen mehr planen, weil wir brauchen dann zum Beispiel andere Netze, andere V6 und V4 Subnetze. Und da wir trotzdem natürlich ein Netz haben wollen, müssen die auch untereinander geroutet werden. Sprich die Gateways, die dann aufgesetzt werden für jedes einzelne Segment. Also jedes Segment braucht natürlich eigene Gateways, müssen auch miteinander kommunizieren. Und deswegen war das jetzt nicht so ad hoc machbar, weil dafür ist ein bisschen Planung notwendig auf der Organisationsseite von der ganzen Netzplanung im Endeffekt.
Genau, also der Zweck ist natürlich, diese große Broadcast-Domain entsprechend aufzuteilen und dann auch diesen Management-Traffic entsprechend hoffentlich zu halbieren oder in einem anderen Level irgendwie
genau.
zu haben.
Genau, also wir haben jetzt uns dazu entschieden, ein Segment für den Großraum München zu machen und ein weiteres Segment für das komplette Umland. Wir rechnen damit, dass wir damit das Netz zwar nicht ganz halbieren, aber so ungefähr 60-70% im Großraum München bleiben und der Rest außerhalb sein wird. Und dann schauen wir uns mal an, was das bringt. Und wenn nötig, segmentieren wir weiter, sofern sinnvoll.
Genau, aber es ist eindeutig natürlich nicht die Lösung für all diese Probleme. Das zögert das natürlich hinaus, weil wir den Anspruch, so weiterzuwachsen, ist ja auch gut so. Aber wir brauchen halt ein bisschen Luft, um da tatsächlich eine Lösung entwickeln zu können, die dann auch trägt.
Genau, und wieso das funktionieren oder potenziell funktionieren wird, ist, die Gesamt-Traffic-Last auf die einzelnen Gateways wird geringer. Damit hätten wir hoffentlich nicht die Bugs, die wir gerade irgendwie auf den Gateways haben. Und deswegen hoffen wir, dass sich das Netz dann stabilisiert.
Genau. Was ja auch bei anderen Communities schon so ist, wie ihr das ja gesagt habt, wir sind ja das mit dem größten Segment sozusagen.
Genau, und deswegen
Genau, also ja, das ist eigentlich das Vorgehen, was man normalerweise schon früher gemacht hat. Es war halt bei uns jetzt mal, war ja nicht absehbar, wir haben ja mal geguckt, wie weit es geht. Irgendwann hätte man auch wegen dem Broadcast-Traffic an sich sagen müssen, jetzt langt es, das ist zu viel. Also war auch schon gut an der Grenze des Erträglichen, würde ich sagen. Also stand jetzt eh an. Aber weiß man halt vorher nicht. Ne?
Genau. Und dieses neue Umlandsegment, das wir machen, wird auch gleichzeitig so, oder denken wir, ist so eher so ein Bootstrap-Netz für neue Communities, weil zum Beispiel gibt's, früher war Regensburg mit uns dabei, jetzt spaltet sich wahrscheinlich bald Landshut ab. Und es gibt in anderen Orten, in Ober- und Niederbayern, mittlerweile immer größer werdende Communities, die sich dann hoffentlich von uns abspalten, damit wir weniger Last haben und eigene Gateways aufsetzen und eigene Firmware bauen. Noch als Hinweis, für die ganzen neuen Segmente wird es auch eigene Firmwares geben. Sprich, man muss sich, ich bin mir nicht sicher, ob man sich dann entscheiden kann beim Firmware-Download, aber wir werden dann die Nodes nach entsprechenden Kriterien irgendwie in das richtige Segment automatisiert.
Genau, also wir werden jetzt die Umstellung auf jeden Fall über die Auto-Update-Funktion machen.
Genau.
Also die Knoten, die Koordinaten publizieren und außerhalb Münchens liegen, die kommen in dieses Umland-Segment und alle anderen, also die, die es nicht publizieren, oder halt innerhalb dessen liegen, die kriegen die andere Firmware.
Also Umland muss man auch nochmal klar sagen, das ist halt wirklich Augsburg zum Beispiel oder
ja, also
Nordsee oder
Norwegen.
Jetzt so als Daumenpeil, so das MVV-Gesamtnetz wird schon noch drin sein.
Ja, also genau. Genau, also weil da sollen, also dieses Umlandnetz ist natürlich praktisch, weil das für viele, die einfach mal loslegen wollen, das Henne-Ei-Problem löst. So, dann kann man sich einfach runterladen, zack, an, Internet.
Da muss nicht erstmal jemand finden, der so einen Server aufsetzen kann und so.
Genau, aber wenn das dann halt größer wird, dann wollen wir die Leute schon dazu anhalten, dann auch die eigenen Gateways zu fahren, die Technik zu kennen, weil wir das auch gar nicht leisten können. Ja, also wir haben schon Anfragen irgendwie, wo wir sagen, ja, tut mir leid, tut dich mit anderen Leuten zusammen, schaut euch mal die Technik an, kommt mal vorbei und lasst euch das erklären, hört euch den Podcast an, weil das können wir nicht leisten, irgendwie für alle Leute irgendwie dieses Netz zu machen. Wir bieten es trotzdem an, aber die Segmentierung ist jetzt halt der erste logische Schritt an der Stelle, und mal gucken, wenn wir dann noch weiter segmentieren müssen, müssen wir uns das nochmal neu überlegen.
Die kriegen ja kein schlechteres Netz, sondern es ist für alle besser, weil sich es natürlich teilt.
Wollte ich jetzt auch gerade noch dazu sagen, das ist kein Abstellgleis und man kümmert sich dann um den Gateway nicht für das Umlandnetz. Nee, das ist schon gleichberechtigt mit dem anderen Netz.
Im Gegenteil, es wird sogar stabiler, dadurch, dass wir das segmentieren und mehrere Gateways haben. Wenn es dann eins erwischt, ist das besser aufgeteilt. Dann erwischt es nicht das komplette Netz.
Genau, aber jeder Gateway hat dieselbe Prio für uns, den zu fixen, falls irgendwas kaputt ist, natürlich. Genau.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass wir ja uns irgendwas überlegen müssen. Wir brauchen jetzt mal Zeit und das Segmentieren funktioniert ja offensichtlich.
Mhm. Naja, genau. Also das Grundproblem ist halt dieses Layer 2 Routing, das Batman macht. Das ist halt im Funknetz ziemlich sinnvoll.
Ja, wir haben noch ein Problem von der Segmentierung, was ich gerade noch vergessen habe. Ja. Und zwar natürlich Knoten, die in den verschiedenen Segmenten sind, können nicht miteinander meshen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in München einen Knoten mit einer Firmware vom Umland betreibe, dann können die nicht per Wi-Fi miteinander meshen, weil die auch eine andere Mesh-BSS-ID benutzen. Und deswegen sich halt nicht sehen quasi.
Das heißt, jeder braucht einen Internetanschluss von denen als Uplink und der eine kann nicht über einen
anderen. Moment. Also meshen heißt ja einfach, also was ist denn Freifunk im Vergleich zu dem normalen Ding? Du kannst, indem du eine Node aufstellst, die du nur per Funk anhängst, direkt zu dem kommen. Und die zwei verschiedenen Segmente würden nicht...
Also genau, das Ziel ist natürlich, dass die Leute Internet teilen können, dass sie mit mehreren Routern das lokale Funknetz vergrößern können. Das nennt man halt Meshing. Und je mehr das ist, umso mehr von diesem Management-Traffic hat man zum Beispiel auch. Und deshalb wird jetzt ein Router, der in dem Umlandsegment hängen wird, nicht mit einem Router von dem Stadtsegment sich verbinden. Das ist damit gemeint.
Genau.
Deswegen kann man auch nicht einfach so eine Segmentgrenze mitten durch die Stadt ziehen. weil dann an dieser Grenze die Leute nicht mehr ein paar Funkdruck.
Also könnte man schon machen, aber es macht keinen Sinn.
Ja.
Und vor allem die Leute tun das dann routerforsch konfigurieren und dann kann man nicht meschen und eigentlich ist das nicht, genau, nicht optimal. Ja.
Aber wenn ich zum Beispiel jetzt so einen abgeschlossenen Bezirk habe, wie zum Beispiel, ja, bei uns ist es Gauting, wo es eine große lokale Wolke gibt. Ich habe, wenn ich in Gauting in die S-Bahn einsteige, die ganze Zeit keinen Freifunk, wo ich irgendwie direkt meschen könnte, bis ich hier in der Stadt bin. Da macht's gar, also da ist es egal, sozusagen, ob das jetzt zwei verschiedene Segmente sind.
Ja, also nicht. Das würde ich so nicht machen, diese Aufteilung. Also das muss man dann, also muss man dann halt sehen. Also das kann man jetzt so nicht.
Wieder problematisch.
Nein, nicht problematisch, sondern das muss man einfach gucken, wie man es dann pragmatisch macht. Die Entscheidung steht aber jetzt gar nicht an.
Ja. Weil zum Beispiel kann es auch Sinn machen, eine Funkstrecke von Gauting nach München reinzumachen. Genau. Ja. Und dafür muss es wieder ein Segment sein. Oder man muss halt an den Rändern des Segments noch ein spezielles Routing machen. Ja. Aber das haben wir uns auch noch gar nicht überlegt. Von daher, da haben wir keine Lösung
dafür. Genau, aber Gauting wird jetzt schon in dem Stadtsegment drin
sein. Gauting wird auf jeden Fall dabei sein. So, das wollen wir in unserem Netz haben.
Genau.
Nein, das ist trotzdem in unserem Netz.
So, apropos, noch ein großes Dank an Kalle, der Gauting quasi fast im Alleingang aufgebaut hat. Tolle Arbeit.
Ja, genau. Noch eine Frage zur Netzsegmentierung. Ich glaube aber, dann haben wir es. Und zwar kam die schon öfter. Wie verhindern wir denn, dass Knoten, die in dem Umlandsegment landen, aber meshen, irgendwie falsch abgedatet werden oder vom Netz getrennt werden?
Die werden nicht vom Netz getrennt. Wir haben da schon vor fast ein Dreivierteljahr eine Umstellung gemacht, wo wir die Kanäle gewechselt haben und die Batman-Version, also zwischen zwei Batman-Versionen, die inkompatibel miteinander sind. Und da haben wir schon Erfahrungen damit gesammelt, wie in welcher Reihenfolge man Knoten automatisiert updatet, sodass die Knoten vielleicht kurzfristig das Netz verlieren, aber dann nach ein, zwei Tagen, nachdem alle abgedatet sind, wieder im Netz drin sind. Von daher, unsere Priorität ist auf jeden Fall, keinen einzigen Knoten bei irgendwelchen Segmentierungs- und Auto-Update-Aktionen zu verlieren.
Ja, no node left behind.
No node left behind, ja.
Genau. So, aber dann kommen wir mal zu dem Ausblick wieder zurück.
Das heißt, wir haben diese mittlere nächste Schritte Segment sozusagen jetzt abgeschlossen.
Ja.
Und
genau, also es geht ja darum, das ganze Problem nachhaltig zu lösen. Wir können jetzt nicht einfach jedes halbe Jahr neue Segmentierungen machen, weil irgendwann haben wir dann auch mit dem Routing ein Problem, das ganze Ding wird immer komplexer und so weiter und dann finden wir da am Ende auch noch Bugs, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, sehr wahrscheinlich. Und durch steigende Komplexität ist noch nie irgendwas stabiler geworden. Also wo wir eigentlich hinwollen ist, dass wir in dem Funknetz, also wenn sich zwei Router sehen, miteinander verbinden und die Funkwolke vergrößern, dass das weiterhin funktioniert. Dass diese einzelnen kleinen Wolken, die an unseren Gateways hängen und sich halt über eine DSL-Leitung oder Kabelinternet oder sonst irgendwas zu dem Gateway verbinden, dass die nicht denselben Mechanismus benutzen wie im Funknetz für das Routing. Das heißt, dass man halt nicht mehr dieses Batman-Protokoll zum Gateway spricht.
Genau, das ist eine Idee, also dass man quasi Batman weiterhin auf der Funkstelle macht und hin zum den Gateways im VPN was anderes. Eine andere Möglichkeit wäre, komplett auf Batman zu verzichten und damit kein Layer-2-Mesh auf dem Funk auch mehr zu haben, sondern komplett Layer-3-Routing auch im Funk zu machen. Dazu müssen wir aber noch viele Experimente machen und rumprobieren, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Aber wenn ich mir Batman und den Zustand von Batman so anschaue, würde ich lieber gerne von Batman weg.
Ja, das müssen wir einfach ausprobieren. Das Problem ist halt, wir haben gerade keine Zeit dafür, deshalb machen wir jetzt diese Segmentierung, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen. Wenn da jemand von euch auch technisch Interesse hat, sowas mal zu bauen, also entweder Batman nicht übers VPN, also da irgendwie Routing zu machen, zum Beispiel mit Tink oder anderen VPN-Lösungen oder dieses neue Protokoll Babel irgendwie mal auszuprobieren mit einem eigengebauten Netz. Da könnt ihr völlig unabhängig von uns auch mal rumexperimentieren, da wären wir sehr dankbar.
Also zu Babel, kurz, Babel ist natürlich jetzt nicht ultra neu, das heißt, das ist jetzt nicht heißer Code, den man nicht anfassen will, sondern das hat auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Für die Freifunk-Community ist es noch relativ jung.
Genau.
Genau, das in Paris gibt es schon länger, in deren Freifunk-Äquivalent.
Ja. Genau. Wissen wir eigentlich, was andere Communities so da vorhaben? Gibt es da auch andere Leute, die jenseits dieses Gluon-Konzeptes, wo Batman ja wirklich bis zum Gateway geht, was machen?
Also uns ist soweit jetzt erstmal nur Babel bekannt und diverse VPN-Versuche mit Routing. Also,
aber die meisten Communities in Deutschland setzen tatsächlich auf Gluon und damit auch auf Batman.
Und dann auf Segmentierung, wenn sie größer werden.
Genau, oder halt OSLR, wie in Berlin zum Beispiel, oder auch Augsburg. Ja. Das ist halt auch ein Layer-3-Routing-Protokoll. Aber die Gluon-Leute experimentieren auch gerade mit Babel. Aber was ich mir gerade da angeschaut habe, ist, geht es ein bisschen in eine andere Richtung, die ich eigentlich fahren will. Und zwar nicht Netze zu verteilen, sondern Host-Routen, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Aber ja, man kann es mal ausprobieren.
Und sich mal anschauen, ob das die kleinen Kisten dann noch packen, wie da die Last ist. Also, weil das OLSR-Problem ist ja tatsächlich dann die globale Routing-Tabelle.
Das heißt, jeder
Node. Routing-Loops, die nicht mehr aktuell, also mit Routing-Einträgen, die nicht mehr aktuell sind.
Das heißt, jeder Node hat dann eine komplette Tabelle bei sich im Speicher zu allen anderen Nodes.
Genau, das haben wir in der letzten Folge schon beschrieben. Ja, also der hat dann halt eine Komplettsicht auf das Netzwerk jeder Knoten. Die muss erstmal im Arbeitsspeicher liegen. Die muss organisiert verteilt werden an alle Knoten. Das dauert eine Zeit lang und dann sind da veraltete Informationen drin, etc. pp. Und also der Grund, warum wir jetzt bei uns Gluon machen mit Batman und diesem Modell mit dem VPN und Batman auch im VPN, ist, dass wir möglichst wenig manuell konfigurieren wollen. Ja, also das ist eigentlich im Moment, wie wir es haben, ein Autoconfig-Netz.
Genau, und wir wollen dann jetzt auch nicht, wenn jemand daheim einen Knoten aufstellt, dass er erst noch eine E-Mail schreiben muss und sich irgendwie eine IP geben lassen muss, die er dann konfigurieren muss auf seinem Gerät und irgendwie so Zeug.
Genau. Also das ist halt nicht förderlich für das Ziel, genau, dass wir eine möglichst weite Verbreitung davon erreichen wollen. Und dann muss man sich noch irgendwelche ausgedachten Grenzen überlegen, Postleitzahlengebiete oder sonst irgendwas, wie man dann da die einzelnen Netze managt. Und dann gibt es dann Router, wo dann statische Routen für die Netze drin sind. Und das wollten wir alles vermeiden. Wenn uns der Zustand von dem Batman-Netz keine andere Chance lässt, dann müssen wir wahrscheinlich den Weg gehen, aber wir würden halt vorher gerne mal gucken, was man sonst noch machen kann. Also ich würde sagen, die Priorität für uns sollte sein, das möglichst autoconfig-mäßig zu fahren, dass einerseits wir als Betreiber von den Knoten auch nicht mehr so viel Macht haben über das Netz und als Betreiber von den Gateways, dass wir nicht mehr so viel Macht haben und dass wir auch nicht so viel tun müssen. Ja? Also Entscheidungen treffen ist halt in freiwilligen Projekten, sollte man, wenn es sich technisch vermeiden lässt, finde ich, sollte man das tun.
Und als ihr vorhin von den Segmenten geredet habt und dem Routing untereinander, dann habt ihr auch von manuellen Layer-3-Routen sozusagen gesprochen zwischen den verschiedenen
Segmenten. Also wie wir das technisch jetzt machen, erstmal wird es manuelles Routing sein, ob wir danach, keine Ahnung,
Man muss dazu sagen, also wir würden schon sagen, dass Internet haben und Teil des Internets sind, schon auch Priorität sind. Das heißt, wenn wir nicht schaffen, die untereinander zu routen, dann machen wir es einfach übers Internet. Das werden zumindest, was V6 angeht, immer global routbare Netze sein. Das heißt, dass auch jemand anderes sich ein Gateway aufstellen kann und dann übers Internet zu uns einfach routet. Warum nicht? Das ist ja der Sinn der Sache.
Ja, man kann ja auch peeren und einen VPN-Tunnel machen oder irgendwas.
Das kann man natürlich alles immer zusätzlich machen, klar. Genau.
Ansonsten, wir haben jetzt gerade nur über das Funkprotokoll gesprochen, ist bezüglich VPN, da ist ja das FastD im Gluon-Konzept mit drin. Gibt es da auch Ideen, was anderes nutzen zu wollen? Also es kommen immer die Fragen nach OpenVPN, ist doch viel besser und sonst irgendwas.
Also prinzipiell ist FastD schon eine ziemlich gute Lösung. Und zwar aus dem Grund, dass es extra dafür geschrieben wurde, auf Hardware mit wenig Ressourcen zu laufen. Das heißt, es braucht wenig Rechenzeit. Man kann die Kryptografie, die gefahren wird, einfach einstellen und auch minimieren. Zum Beispiel fahren wir gerade ein Setup mit Elliptic Curve Kryptografie. die relativ wenig CPU braucht, was ich zum Beispiel im OpenVPN gar nicht konfigurieren kann. OpenVPN im Gegensatz dazu und auch IPsec benutzt nur Kryptographie, die wesentlich mehr CPU braucht und deswegen halt auf den kleinen Routern überhaupt gar nicht sinnvoll möglich ist. Wenn man sich zum Beispiel unser Standardmodell von TP-Link den 841er anschaut, dann kriegen wir da 8, 9 Mbit maximal durch und dann ist halt die CPU durch die Krypto-Operation am Anschlag. Und wenn ich mir jetzt da überlege, was mit OpenVPN oder mit IPsec drin ist, dann ist das vielleicht ein 2 Mbit oder so. Also ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich nicht mal.
Also ist halt nicht tragbar.
Und nicht nur das, sondern auch entsprechende Latenzen, Packet Loss, dadurch, dass die Krypto wesentlich teurer ist.
Genau, ja. Deswegen ist keine Option, was wir uns überlegt haben tatsächlich. Wenn wir zum Beispiel uns überlegen, Batman weiterhin auf dem Wi-Fi zu machen, brauchen wir eine Lösung fürs VPN und da könnte sich zum Beispiel Tink anbieten. Für Tink müsste man aber auch noch so ein bisschen an den Krypto-Operationen was drehen, also ein bisschen auch den Code verändern, was aber kein Problem ist, was Rüwitzler, glaube ich, schon ein bisschen was gemacht hat.
Ja, ich habe die Krypto rausgepatcht. Luft, ja. Mom, without Krypto.
Nur mal zum Testen.
Zum Testen, ja.
Aber also Tink wäre halt der Vorteil, weil Tink auch Meshing macht und zwar nicht nur, also im Prinzip, wenn man auch zu einem zentralen Server connected, stellt Tink sicher, dass man auch zu allen Nodes eine direkte Verbindung aufbaut, die dann zu demselben Tink-Server verbunden sind. Genau, und das macht auch, die trifft auch Routing-Entscheidungen, sowohl auf Layer 2 und auf Layer 3.
Das würde die Problematik, die wir im Moment auch haben mit den Gateways, verhindern, dass je mehr Gateways dazukommen, der Traffic steigt, zum Beispiel.
Genau, das wäre mit Tink sofort gelöst.
Genau.
Weil die Nodes dann direkt untereinander reden und nicht mehr über das Gateway.
Genau, ja.
Beziehungsweise der Gateway, der Tink-Node ist, der vermittelt dann am besten eine Verbindung.
Je nachdem. Genau. Die übermitteln auch. Zum Beispiel macht Tink da auch lustige Sachen mit NAT-Piercing und so Geschichten. Von daher, auch wenn da noch irgendwie eine Fritzbox dazwischen ist, die komische Sachen macht, schaffen es in der Regel trotzdem, sich miteinander zu verbinden.
Das heißt, FastD ist momentan im Prinzip nur ein dummes Kabel, das überhaupt nichts macht. Das, was man auf der einen Seite reinschiebt, fällt auf der anderen Seite wieder raus. Und Tink wäre vielleicht dazu ein intelligenter Switch, der automatisch neue Leitungen zieht.
Genau, ja.
Also der wäre quasi, was Tink in dem Fall, wenn es funktioniert, wir haben es noch nicht getestet, was der machen würde, ist was Ähnliches, was Batman macht. Also es ist halt ein Mesh-Routing, was der da macht. Der verteilt Routing-Informationen, die Gateways koordinieren sich untereinander, wie die Verbindungen am besten sind und wechseln dann transparent.
In anderen Communities in Deutschland wird Tink ja auch gerne verwendet bei dem Freifunk.
Ja, Augsburg hat mir ja vorhin, die machen das, glaube ich, so. Aber naja, haben halt nicht die Probleme wie wir, dass es so groß sind.
Genau, man muss sich halt überlegen, welches Modell man fahren will und auf was man setzen will. Zum Beispiel, wenn man Babel dann auch im VPN einsetzen würde, dann würde Tink eher weniger Sinn machen. Weil Babel im Prinzip die Funktion halt über Tink übernehmen würde, da könnte man auch theoretisch bei FastD bleiben. Aber ja, muss man alles mal austesten, ausprobieren und dann schauen, was Sinn macht.
Genau.
So, und wie wird dann die Entscheidung wieder getroffen, was man
genau also nimmt? Ganz generell, das ist jetzt natürlich alles irgendwie so erstmal angedacht. Wir werden wahrscheinlich Prototypen machen und gucken, müssen erstmal rausfinden, was funktioniert. Also deshalb hier nochmal der Aufruf, wenn jemand Lust hat. Da wäre die Stelle zum Reinfuchsen und zum Testen mit eigener Firmware, mit eigenen Gateways, mit Tink, mit Babel und so weiter. Da brauchen wir ganz dringend Wissen. Genau, und wenn es da mal was gibt, machen wir das generell so, dass es in das Liquid Feedback eingestellt wird und dann von den Leuten, die sich dafür interessieren, abgestimmt und entschieden wird, falls ihr jetzt zum ersten Mal davon hört. Das ist im Prinzip ein Abstimmungssystem, Entscheidungssystem. Ihr bekommt da einen Account, wenn ihr einen Knoten betreibt und wenn ihr auf unser lokales Freifunktreffen kommt oder persönlich bekannt seid. Genau. Ist auch im Wizard, im Config-Modus auf der letzten Seite kurz erklärt und verlinkt, wer es vielleicht schon mal gesehen hat. Genau. Und hat unter anderem auch den Zweck, dass die Entscheidungen dann da halt dokumentiert sind, dass man da auch nochmal nachgucken kann.
Brauche ich einen Account, um da reinschauen zu können, um zu lesen?
Alles ist offen. Man sieht halt nur nicht die Leute, die abgestimmt haben. Aber man kann prinzipiell auch da mal einfach reingucken und querlesen. Was wahrscheinlich eh nicht schlecht ist, wenn man anfängt, sich technisch mit dem Zeug zu beschäftigen. Also ich sage nur mal Funkkanal oder Segmentierung. Natürlich haben wir für die Segmentierung da auch so eine Initiative drin gestartet, wo genau beschrieben ist, wie wir das vorhaben. Das machen wir jetzt nicht einfach so.
Ja, also größere Änderungen, jetzt so Ad-Hoc-Änderungen an den Gateways, die halt sein müssen, machen wir.
Genau.
Aber solche großen Entscheidungen müssen mit allen abgestimmt sein.
Genau. Genau, aber zu dem Liquid Feedback machen wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung. Der Klassiker. eigene Sendung. Genau. So, dann sind wir, glaube ich, fertig. Hat noch jemand irgendwas? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.